1983.
1947, der Hofrat Geiger, Österreich im Film. Als Ende des 19. Jahrhunderts die Bilder laufen lernten, veränderte sich der menschliche Blick auf die Welt. Der Film ist keine Momentaufnahme mehr wie das Foto, er hält die Zeit im Ablauf fest. Das bedeutet einen Paradigmenwechsel, ist zugleich faszinierend wie erschreckend. Denn im Film kam zum ersten Mal in der Geschichte Wahrnehmung über eine gewisse Zeitspanne hinweg 1:1 wiederholt werden. Gesehenes und Gehörtes kann in seiner zeitlichen Dimension immer wieder aufs Neue genauso gesehen und gehört werden, Erlebtes kann nacherlebt werden. Das bedeutet auch einen ganz neuen Zugang zur Historie. Ab jetzt gibt es bewegte Quellen. Die österreichische Filmproduktion entwickelte sich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern verspätet und anfangs nur sehr langsam. Die älteste erhaltene Filmaufnahme österreichischer Produktion ist die Dokumentation Der Kaiserbesuch in Braunau am Inn aus dem Jahr 1903. Die ersten österreichischen Kurzspielfilme erschienen erst 1906 in den Kinos. 1910 erfolgte die Gründung der ersten österreichischen Kinofilmsindustrie, die unter anderem das Begräbnis von Bürgermeister Karl Lueger filmte, aber auch komische Kurzfilme, Aktualitätenberichte für Wochenschauen und dokumentarische Aufnahmen aus Österreich produzierte. Gewisse Kreise der Bevölkerung und die Behörden sahen Kino und Film in ihren Entstehungsjahren trotz der allgemeinen großen Beliebtheit oder vielleicht auch gerade deswegen damals noch als Unkultur an. Ein Gesetz verbot ab 1910 Kindern den Besuch von Kinos und komplizierte Zensurprüfungen behinderten die Filmwirtschaft. 1913 wurden unter dem Titel Sprechender Film erstmals auch in Wien Tonfilme präsentiert. Vor allem wegen der hohen Materialkosten und des zu geringen internationalen Verleihs zu jener Zeit rentierten sie sich jedoch noch nicht und bis 1930 wurden in Österreich hauptsächlich Stummfilme produziert. 1914 gab es die ersten österreichischen Versuche mit Trickfilmen. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges brach die Anzahl der gezeigten Filme aufgrund des Importverbots von Filmen verfeindeter Nationen wie Frankreich, Großbritannien oder den Vereinigten Staaten stark ein. Die heimischen Filmproduzenten stellten sich jedoch bald auf die neue Marktsituation ein und so stieg die heimische Produktion bis 1918 stark an. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg zählte Österreich sogar zu den führenden Filmproduzenten der Welt, mit der Sascha Film als einem der größten Produzenten Europas. Die österreichische und die deutsche Filmindustrie vermischten sich immer mehr, die Filmmetropole Berlin wurde zum Anziehungspunkt. Österreichische Filmschaffende wirkten in deutschen Produktionen mit und umgekehrt. In den Jahren 1919 bis 1922 erreichte die österreichische Filmproduktion ihren Höhepunkt. 1919 wurden 130 Spielfilme produziert und 1920 waren mit 142 Spielfilmen das produktivste Jahr der österreichischen Filmgeschichte. 1921 und 1922 folgten je 70 bis 75 Normal- und Großfilme sowie 50 bis 60 einaktige Lustspiele. Nach diesen produktiven Jahren begann ab 1923 die Filmproduktion in Österreich wieder rasant abzunehmen. Längst machten US-amerikanische Filmproduktionen den österreichischen immer stärkere Konkurrenz in den Kinos. Die US-amerikanische Filmindustrie spielte die Produktionskosten schon in den Vereinigten Staaten herein und konnte danach ihre Filme weltweit zu Niedrigpreisen auf den Markt werfen. Da die Qualität der amerikanischen Filme nicht zuletzt durch stetige Immigration von europäischen Filmschaffenden und deren Wissen konstant zugenommen hatte, während die europäische Filmindustrie im Ersten Weltkrieg qualitativ beinahe stillgestanden war, konnte man den US-Produktionen schließlich nur noch wenig entgegensetzen. Mit dem Tonfilm konnte sich allerdings zumindest der Wiener Film voll entfalten. Diese Musikfilme und Komödien waren geprägt vom Wiener Schmäh in abgeschwächter Verwendung des Wiener Dialekts und erfreuten sich nicht zuletzt auch deswegen großer Beliebtheit im deutschsprachigen Ausland, weil sie mit romantischen und verklärten Sujets aus dem Wien der Kaiserzeit aufwarteten. Dies taten diese Filme selbst dann noch, als bereits Wirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit und zuletzt auch der Austrofaschismus den österreichischen Alltag beherrschten. Einer der berühmtesten Vertreter dieses Komikerfilms war Hans Moser, der durch sein sprachlich und mimisch einzigartiges Auftreten beeindruckte und dessen Bekannt- und Beliebtheit bis heute anhält, zumindest in der Großelterngeneration. 1933 sorgte die Wiener Schauspielerin Hedwig Eva Maria Kiesler mit einer 10-minütigen Nackt- sowie einer Liebesszene im Film Ekstase für einen Skandal. Der Wiener Rüstungsindustrielle Fritz Mandl, den sie noch im selben Jahr heiratete, verbot ihr daraufhin die Schauspielerei, worauf sie 1937 in die Vereinigten Staaten emigrierte und als Hedy Lamarr Karriere machte. Wir erinnern uns an Track 75. Mit Beginn des Naziregimes in Deutschland emigrierten viele deutsche Filmschaffende nach Österreich und umgingen damit das Verbot der Mitwirkung von Juden in der deutschen Filmindustrie vom Propagandaminister Josef Goebbels. Dieser reagierte mit der Androhung eines Importverbots für österreichische Produktionen und jüdische Mitarbeiterinnen waren dann auch in der österreichischen Filmindustrie de facto verboten. Etwa 400 jüdisch-österreichische Filmschaffende emigrierten, einige machten in Hollywood Karriere. Nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland erlitt das österreichische Filmwesen durch Beschneidung der Meinungsfreiheit, Einführung strenger Zensur und den Propagandafilm einen erneuten Rückschlag. Die Produktion von Filmen, gelenkt vom Reichspropagandaministerium, beschränkte sich im Wesentlichen auf die Herstellungen von Komödien und Heimatfilmen mit Ostmarkbezug. Diese transportierten teils unterschwellig, teils offensichtlich nationalsozialistisches Gedankengut, stärkten antisemitische Vorurteile und spotteten über andere Völker, über die Habsburgermonarchie, aber auch über das Konzept der Demokratie. Direkten Widerstand wagte man bei der Wien-Film nicht. Es blieb bei kleinen und versteckten Seitenhieben auf das Naziregime in manchen Filmproduktionen und bei zaghaften Versuchen, sich den Anordnungen aus Berlin zu widersetzen. Hans Moser, als beliebtester Komiker der damaligen Zeit, wurde in zahlreichen Filmen eingesetzt. In Sieben Jahre Pech aus dem Jahr 1940 sang Hans Moser das berühmte Lied »Ich muss im früheren Leben eine Reblaus gewesen sein«. Bis 1944 war die mundartliche Sprechweise der Darsteller in den Wiener Filmen allgegenwärtig. Erst dann setzten sich die deutschen Kritiker durch, die sich zum Beispiel über Hans Mosers Wienerisch beklagten.
So mag man Hans Moser auf der Bühne in Wien sprechen lassen. Ein Film aber soll überall gezeigt und verstanden werden. In Flensburg wie in Königsberg, in Düsseldorf wie in Berlin.
In Track 91 werden wir uns noch eingehender mit dem Dialekt Standardkontinuum, der Plurizentrik des Deutschen und dem sprachlichen Variantenreichtum beschäftigen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Befreiung vom Nationalsozialismus war Österreich von den Alliierten besetzt. Die Filmindustrie kam aufgrund der Kriegsfolgen wie Zerstörung, Armut und Hunger nur sehr schleppend wieder ins Laufen. Es fehlte an Personal, an Kohle zum Heizen und an Rohfilmmaterial. Die Stromversorgung kam regelmäßig zum Erliegen und die Lebensmittel waren rationiert. Viele Ateliers, Kinos und Straßen waren zerstört. Die größte Filmgesellschaft auf österreichischem Boden, die Wienfilm, wurde als deutsches Eigentum von den Alliierten beschlagnahmt. Zur Filmproduktion in Österreich benötigte man bis 1955 eine Lizenz der zuständigen Besatzungsmacht. Die Wiederauferstehung Österreichs war in einigen Produktionen dieser Jahre ein mitschwingendes Thema, auch in dem Film, den wir hier nun in den Fokus nehmen wollen. Der Hofrat Geiger aus dem Jahr 1947 war einer der größten Kinoerfolge der österreichischen Nachkriegszeit. Mit diesem Film konnten die BewohnerInnen der zerbombten Städte ihren Blick genießend auf die weitgehend unzerstörte österreichische Provinz und auf das heile Landleben lenken. Die Wachau, neben Wien Schauplatz der Filmhandlung, bekam auch im Ausland eine effektvolle Werbung für den Fremdenverkehr. Das Titellied Mariandl gab es auch auf Schallplatte und es war ein Ohrwurm. In österreichischen Kinos hatten mit Stichtag 30. April 1951 außergewöhnliche 2,55 Millionen BesucherInnen den Hofrat Geiger gesehen. Zur Handlung. Der 1938 als offenbar nicht nazitreu pensionierte Hofrat Franz Geiger, gespielt von Paul Hörbiger, und sein Bediensteter Ferdinand Lechner, dargestellt von Hans Moser, führen ein zurückgezogenes Leben. Um dem Hofrat das Pensionistendasein zu versüßen, legt ihm Lechner alte Akten zur Bearbeitung vor. Aus einer dieser alten Unterlagen erfährt Geiger, dass aus seiner 18 Jahre zurückliegenden Urlaubsliebschaft mit einem Mädchen aus Spitz an der Donau eine uneheliche Tochter hervorgegangen ist. Seit dieser Romanze im Sommer 1929 fristet Marianne Mühlhuber, gespielt von Maria Andergast, mit ihrer Tochter, dargestellt von Waltraud Haas, in Spitz ein karges Leben als Wirtschafterin des heruntergekommenen und verschuldeten Gasthauses Blaue Gans. Der Besitzer dieses alten Gasthauses, der alte Windischgruber, hatte Mutter und Tochter, die ebenfalls Marianne heißt, damals aufgenommen. In der Blauen Gans bleiben im Handlungsjahr 1947 die Gäste aus. Mutter Marianne verhindert die notwendigen Modernisierungsmaßnahmen, unter anderem das symbolträchtige Badezimmer als Zeichen für eine neue, luxuriöse Zeit. Matthias Pfüller, schlitzohriger Bürgermeister, Fleischhauer und Inhaber des florierenden Gasthofs Goldene Ochse, hat ein Auge auf Mutter Marianne geworfen und umwirbt sie heftig. Marianne ist ihrerseits damit beschäftigt, die Liebe zwischen Hans, dem Hausdiener in der Blauen Gans, und ihrer 17-jährigen Tochter Marianne zu unterbinden, weil Hans nichts isst und nichts kann und weil sie Sorge hat, dass das junge Mariandl, wie sie damals, ebenfalls ein uneheliches Kind zur Welt bringen könnte. Franz Geiger kommt, von der Vorstellung Vater zu sein und die Nostalgie an seine Romanze schwelgend, verzückt nach Spitz, wird aber von seiner damaligen Geliebten kühl und abweisend empfangen. Er redet von Wiedergutmachung, ein Schlagwort der Zeit, das im Film mehrmals bitter intoniert wird. Von Liebe redet er nicht. Die Gesprächsführung zwischen Franz Geiger und Marianne Mühlhuber ist während der ganzen Filmhandlung symptomatisch, vielleicht sogar generell für die Nachkriegsgeneration. Zwischen unausgesprochenen Sehnsüchten, hoffnungsvollen Erwartungen, unreflektierten gesellschaftlichen Anforderungen, traditionellen Werten und historischen Altlasten. Das meiste bleibt unausgesprochen. Hofrat Geiger will, quasi abgeblitzt, wieder abreisen, begegnet dann aber seiner Tochter, die nichts von seiner Vaterrolle weiß und beschließt, in Spitz zu bleiben. Um Mutter Marianne unter Druck zu setzen, eröffnet ihr der listige Bürgermeister Pfüller, dass sie aufgrund ihrer Zuständigkeit nach Znaim keine Österreicherin sei und ihr die Ausweisung drohe, einer von mehreren Handlungskniffen im Film. Pfüller empfiehlt Marianne, einen Österreicher, also ihn, zu heiraten, um die Staatsbürgerschaft zu erhalten. Und Marianne heiratet wirklich, aber nicht Pfüller, sondern Geiger, mit dem sie vereinbart, dass die Ehe nur auf dem Papier bestehen solle. Geiger kehrt nach Wien zurück, Marianne bleibt in Spitz. Dann interveniert Pfüller erneut, indem er die Scheinehe als rechtlich fragwürdig anspricht. Um endlich ihre Unabhängigkeit zu erlangen, fährt Mutter Marianne nach Wien und beantragt die österreichische Staatsbürgerschaft. Die Behördengänge ziehen sich über Monate. Die szenische Darstellung dieser Odyssee ist eigentlich nimmer lustig. Ohne dass Marianne davon weiß, wird ihr Akt von Hofrat Franz Geiger bearbeitet. Er sorgt dafür, dass sich die Erledigung so lange hinzieht und Marianne nicht nach Spitz zurückkehren kann. Wieder ein etwas unglaubwürdiger Handlungstrick. Am Ende des kafkaesk ewigen Behördenganges trifft Marianne schließlich auf Geiger als dem, offenbar auf seine Willkür auch noch stolzen, entscheidungstragenden Beamten, der sie von oben herab dafür maßregelt, die Unabhängigkeit in Form ihrer Staatsbürgerschaft hinter seinem Rücken angestrebt zu haben. Schließlich fahren Franz und Marianne gemeinsam nach Spitz, wegen Pfüller und überhaupt wegen der Leut. Und Marianne erlebt eine Überraschung nach der anderen. Die Blaue Gans ist umgebaut, es wimmelt von Gästen, Mariandl und Hans haben geheiratet und ein eheliches Kind. Wieder eine kleine Marianne. Der Hofrat Geiger hatte den Umbau des alten Gasthofs, seinerseits hinter Mariannes Rücken, inszeniert und finanziert und auch die Einwilligung zur Ehe seiner Tochter mit Hans gegeben. Der Film endet damit, dass in der Blauen Gans die Badewanne im Zuge der Modernisierung ist doch endlich ein Badezimmer eingebaut worden, samt Gast darin durch die Decke kracht. Marianne hat also mit ihrer Skepsis vor dem Umbau letztlich doch recht behalten. So wie diese Audiosammlung eine Geschichte Österreichs in 105 Objekten darzustellen versucht, so könnten auch 105 Filme als Zeugnisse der österreichischen Filmgeschichte gewählt werden.
Unter den Dächern von Wien,
Wiener Blut,
die Sissi-Filme,
der Herr Karl,
der Bockerer,
Indien,
Nordrand,
die Klavierspielerin,
We Feed the World,
die Fälscher,
Plastic Planet
und viele mehr. Der Hofrat Geiger repräsentiert in diesem Track exemplarisch und nahezu archetypisch das Österreichische dazwischen. Im Vorspann des Films heißt es:
Dieser Film spielt im heutigen Österreich, das arm ist und voller Sorge. Doch haben Sie keine Angst, davon zeigt er Ihnen wenig. Er geht an der Zeit nicht vorbei, er erzählt nur, dass vieles, wenn man will, auch eine heitere Seite haben kann.
Österreich in der Nachkriegszeit zwischen Wiedergutmachung, Lebensmittelrationierung, Strom- und Kohlemangel, zwischen Tradition und Aufbruchstimmung, noch nicht einmal wirklich angekommen im Geschlechterkampf, von Gleichberechtigung weit entfernt. Österreich zwischen Kitsch, Schlager und verklärter Dorfromantik einerseits und schmähverpackter Systemkritik andererseits. Der Hofrat Geiger als ein österreichisches Sittenbild in Schwarz-Weiß, das dadurch unterhält, dass es vieles unausgesprochen lässt. Ein Sittenbild, das natürlich längst Geschichte ist.